Herzlich willkommen bei meinem Podcast von Mann zu Frau. Ich bin Joanna Mann und spreche mit Frauen von erfolgreichen Männern, die selbst viel zu erzählen haben. Herzlich willkommen bei meinem Podcast von Mann zu Frau. Ich bin Joanna Mann. Und nachdem wir schon seit einiger Zeit online sind, möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue über euren Feedback und über eure Kommentare. Also die, denen es gefallen hat, haben mir geschrieben. Die, denen es nicht gefallen hat, haben mir nicht geschrieben, beziehungsweise haben sie meinen Mann angerufen. Auch okay. Ich freue mich auch sehr über eine Dame, die mich auf der Straße getroffen hat, liebe Grüße, das war Ende November, hat sie mich angesprochen und mir erzählt, dass ihr mein Podcast sehr gut gefällt. Sie hat meinen Tag aufgehellt. Also es war wunderschön, vielen Dank. Und zur heutigen Folge. Wir sind eigentlich am Ende unserer Staffel angelangt und meine Idee war, dass wir zu Ende jeder Staffel eine Expertin einladen. Eine Expertin in Sachen Frauen, Partnerschaft, Heirat. Und ich habe heute einen perfekten Gast eingeladen. Ich freue mich sehr, dass sie hier da ist. Eva Kinauer-Bechter, vielen Dank, dass du gekommen bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist nicht eine Expertin in Heirat- und Partnerschaftssachen. Du bist auch eine liebe Freundin von mir. Und ich habe dir vorher gesagt, endlich, Gott sei Dank, mache ich den Podcast, sonst hätten wir uns wieder lange nicht gesehen. Also umso mehr schätze ich, dass du die Zeit gefunden hast, zu kommen.
Habe mich sehr auf die Stunde mit dir gefreut.
Sehr gut. Du bist, außer dass du eine erfolgreiche Partnervermittlerin bist, also du hast eine exklusive Partnervermittlung-Agentur gegründet, bist du auch eine Frau von. Aber eigentlich fokussieren möchte ich mich heute auf deinen Job und auf deine Erzählungen. Du bist auch eine Autorin, darüber werden wir später sprechen. Sag mir, wie du zu dieser Idee einer hochexklusiven Partneragentur zu gründen gekommen bist. Weil du hast früher im Management gearbeitet und woher kam dieser Wendepunkt?
Also ich war ja viele Jahre Management-Coach und habe eines Tages bin ich zu meinem Klienten gekommen und der hat gesagt, Frau Kinauer, wir haben jetzt ein neues Projekt. Habe ich gesagt, super, was machen wir denn? Und dann hat er gesagt, Sie suchen mir jetzt eine Frau.
Er zu dir.
Er zu mir, genau. Also er war ein Österreicher, hat auf der ganzen Welt international für einen Konzern gearbeitet, kam dann als CEO nach Österreich zurück. Und meine erste Reaktion war, dass ich gesagt habe, also ich suche Ihnen einen Experten für das, es gibt sicher eine Agentur. Und dann hat er gesagt, naja, also wenn Sie keine Agentur finden, dann machen Sie das. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich war mir sicher, ich finde eine Agentur. Und dann habe ich mir mal angeschaut, was es so gibt im Inland. Das war ganz schrecklich. Das waren so Kleinanzeigen unter
Wann
dem...
Wann war das?
Das war vor 24 Jahren.
Oh, okay. Also kein Internet damals, kein Perfekt.
Nein, aber ich habe mich...
Tinder und so.
Also das war gerade so im Beginn von Online. Und dann habe ich mal geschaut, was gibt es an Agenturen in Deutschland, in Schweiz, in England. Dann habe ich geschaut, was es in den USA gibt. Und dann habe ich gefunden, das ist eigentlich alles. So würde ich, wenn ich Single wäre, ich würde nirgends hingehen. Das hat mir alles nicht gefallen. Und dann hat mich mein Mann motiviert auch und hat mit mir so Stärken-Schwächen-Analysen gemacht und hat gesagt, also eigentlich habe ich die Voraussetzungen dafür, habe auch sehr, sehr viel Erfahrung von meiner Management-Coach-Zeit gehabt. Ich durfte ja mit sehr vielen erfolgreichen Menschen arbeiten und habe auch viel lernen dürfen in der Zeit. Und ja, und dann habe ich so bei meinen anderen Kunden, die wir betreut haben, gesagt, ja, jetzt habe ich jemanden, der hätte ganz gern, dass ich eine Agentur mache und eine Frau für ihn suche. Und dann haben die gesagt, na, wenn Sie das machen, zu Ihnen würde ich auch kommen. Also ich habe nur die Singles gefragt, nicht die Verheirateten.
Okay.
Und das war dann der Beginn der Partnervermittlung. Also ich habe das nicht gesucht, es ist irgendwie auf mich zugekommen und ich habe die Chance ergriffen, wobei man schon sagen muss, in der Zeit war so eine Partnervermittlungsagentur schon ein bisschen eine unseriöse Geschichte. Und es haben sich auch viele Menschen gewundert, dass ich das starte.
Okay, war von Anfang an wusstest du, dass du das so high-end machst? Oder?
Ja.
Ja, schon.
Ja, und zwar deshalb, weil ich ja mit so spannenden, erfolgreichen Menschen gearbeitet habe, nur im Business-Bereich. Und das war mein Anspruch an mich selbst, dass ich mit dieser Zielgruppe weiterarbeiten möchte.
Ja.
Und so ist dann, hat sich das entwickelt, dass ich mich spezialisiert habe in der Zielgruppe, in der ich eh schon viele Jahre tätig war.
Ja, aber ich kann mir das wirklich total schwierig am Anfang vorstellen, weil es war eigentlich nicht bekannt, eine Partnervermittlung. Man kannte so Zeitungsinserate früher mal.
Genau, aber unter wirklich, den Gebrauchtwagen.
Genau, aber dass man das anfangs nicht seriös genommen hat, wie hat dein Umfeld reagiert? Was ein bisschen schon angedeutet?
Ja, das Umfeld hat das eigentlich nicht verstanden. Mhm. Aber jetzt muss man auch ehrlich sagen, ich hatte schon das Rückfahrticket in der Hand. Also mein Mann und sein bester Freund, die zwei haben mich bestärkt, weil die gesagt haben, ich soll das probieren. Ich hätte mich alleine vielleicht gar nicht so getraut. Aber es war ja das Argument richtig. Wenn es nicht funktioniert, ich habe ja einen Beruf gehabt, der mir wahnsinnig viel Freude gemacht hat. Ich hätte ja jederzeit, wenn es nicht funktioniert hätte, ich habe ein Budget mir vorgenommen und man denkt, also habe ich auch von meiner Mann bekommen damals, wenn dieses Budget verbraucht ist und es funktioniert nicht, dann gehe ich zurück in einen Beruf, den ich liebe. Und ich hätte das einfach auch weitergemacht. Aber das war nicht notwendig.
Ja, also viele Jahre Erfahrung und sicherlich kann ich mir das vorstellen, dass man mit der Zeit sich einfach einen Namen aufgebaut und eine Renommee und das funktioniert auch sehr viel über Mundpropaganda, weil das ist schon eine ganz, ganz persönliche, intime Sache. Nicht jeder möchte wissen, dass er über eine Agentur Partner sucht. Ja. Ich finde das aber einen tollen Weg, weil wenn man wirklich ein super gestresster, beschäftigter Manager ist und der nicht gerade in die Nachtlokal geht oder irgendwelche Partys, weil er einfach so viel arbeitet oder so viel reist, wo kann man da jemanden seriösen finden oder auf seinem Niveau?
Das ist doch nicht leicht. Und die man auf den Partys kennenlernt, sind ja auch nicht die, die man gerne als Lebenspartner hätte.
Das ist richtig. Und da ist meine Frage, weil du hast ein Buch geschrieben, vor, glaube ich, 2 Jahren,
ja.
Ein Mann fürs Lieben und der Mann fürs Lieben. Und ich habe mir das mit wirklich großer Neugier durchgelesen. Und es stand drinnen, dass die Beziehungen auf Augenhöhe eine Chance haben, weil es gibt schon ein Klischee natürlich, dass die erfolgreichen Männer eher jemanden haben wollen, der ein schöner Aufputz ist und der überall begleitet, aber ist er jetzt nicht notwendig. Hauptsache das Optische. Aber ich finde das eigentlich gar nichts, auch die Nina Schröder in meiner ersten Folge gemeint hat, dass die Männer sind ja intelligent, sie brauchen ja auch jemanden für den Austausch. Wie erlebst du das?
Also ich mache ausschließlich Partnerschaften auf Augenhöhe und das ist das Modell der Gegenwart und es wird auch das Modell der Zukunft bleiben. Was wir so im Kopf haben, ist, was vor 20, 30 Jahren war, Chef nimmt Sekretärin, aber das ist es nicht mehr. Die Männer sind ja blitzgescheit, schnelle Denker, sind unfassbar gut gebildet, die wirklich erfolgreich sind. Und die wollen auch einen Austausch zu Hause. Die wollen nicht nur die schöne junge Puppe, die dort sitzt. Also es gibt immer Ausnahmen, die Regel bestätigen. Aber meine Klienten suchen alle eine Partnerschaft auf Augenhöhe, was ja die Attraktivität nicht ausschließt. Ich würde sagen, die Attraktivität ist die Eintrittskarte. Aber mit dieser Eintrittskarte kommst du nicht weit. Also du brauchst alles andere auch noch. Das Gesamtpaket zählt und dazu zählt auch die Optik.
Mhm. Ja, also wie du auch gesagt hast, wie du die Partner dann zueinander bringst, es beruht auf einer objektiven Bedingungen und subjektiver Wahrnehmung. Also du musst schon ein sehr gutes Gespür haben für die Menschen, weil dass die Basis passt, ja, dass natürlich jemand, der Kinder will und Familie will, wird sich keinen Partner suchen, der eigentlich schon Kinder hat und denkt nur ans Herumreisen und das Leben genießen, obwohl man mit Kindern es auch wunderbar genießen kann. Aber es ist schon wichtig, dass diese Basis mal passt und dass man wirklich das gut recherchiert. Wie schaut das dein Arbeitsalltag aus?
Ich erzähle vielleicht einmal, wie so der Ablauf ist. Mhm. Wenn jemand mich kontaktiert, gibt es immer ein Erstgespräch, das schon einmal eine Stunde dauert, wo man so das erste Mal auslotet, ob man miteinander arbeiten möchte. Und das ist da wird da dieses Thema Selbsteinschätzung, ob die richtig oder nicht richtig ist, Vorstellungen, ob die überzogen sind oder nicht. Das muss mal ausgelotet werden. Und in dem Prozess scheiden auch 70% bei mir aus. Mit diesen anderen 30%, wo man sich für eine Zusammenarbeit entscheidet, wird dann ein 3- bis 4-stündiges Interview geführt. Und in der Phase lerne ich meine Klienten in allen Lebensbereichen kennen. Also ich lerne die Wünsche, die Visionen, die Werte, den Background, den sie haben, kennen. Und dann erstelle ich ein Persönlichkeitsprofil und ein Anforderungsprofil. Das ist sehr umfangreich auch bei mir. Das muss der Klient freigeben dann. Und das ist die Basis, um das Perfect Match zu finden. Aber ich genieße halt ein ganz großes Vertrauen und eine ganz große Offenheit von meinen Klienten und erfahre das, was er wirklich will und was er sich wirklich vorstellt, was im normalen Leben ja nicht so der Fall ist. Aber jeder weiß, desto ehrlicher er mit mir ist, desto besser finde ich für ihn dieses Perfect Match.
Da bist du so ein richtiger Beichtstuhl.
Ja. Ich weiß schon ziemlich viel.
Ja. Ja, in eigenem Interesse.
Genau. Weil es bringt ja nichts, wenn mir jemand etwas vormacht, weil dann kann ich nicht richtig suchen.
Das Buch hast du Ehe für die Frauen geschrieben, ja, die auf der Suche nach einem Mann sind. Und rein interessentechnisch habe ich mir die Kapitel vor allem, wenn es um die Selbstüberschätzung geht. Und gibt es wirklich so viele Frauen, die sich so selbst... Was ist mit den Männern? Die schätzen sich ja auch oft. Also wenn du da seine Klienten hast, passiert das auch? Weil mich hat das schon ein bisschen verletzt, dass die Frauen da so ein bisschen ein verzerrtes Bild von sich selber haben. Meiner Meinung nach eher nicht.
Also ich habe das Buch für Frauen geschrieben, weil ich selbst eine Frau bin. Mhm. Darum war jetzt dieses erste Buch einmal für Frauen. Vielleicht kommt noch eines für die Männer.
Ah, sehr gut.
Und natürlich musste ich bei einem Ratgeber, die für Frauen sind... Mhm. Geht es halt ganz viel um dieses Thema Selbstoptimierung auch, Stimmen, was biete ich selber, was wünsche ich mir. Und das ist schon für viele einfach die Basis, weil wenn ich mich völlig falsch einschätze, dann werden ja meine Vorstellungen nie in Erfüllung gehen.
Ja, absolut, ja. Das ist richtig. Das ist eigentlich, man vermeidet dann viele Enttäuschungen, die eigentlich zu keinem Ergebnis führen, weil es einfach, ja... Wenn man jedes Mal sich jemanden anderen vorstellt, der zu mir passen würde, und man stellt sich da selber sieht sich selber vielleicht als ein jugendliches Topmodel und ist aber eine sehr tüchtige Geschäftsfrau, die vielleicht jetzt nicht so das Optische hat, aber dafür andere Qualitäten hat, das ist schon ein Unterschied, und man muss realistisch bleiben. Also das ist schon wichtig, dass man sich auch zu sich selbst ehrlich ist.
Also ich habe auch das Buch geschrieben, obwohl es schon ganz, ganz viele Ratgeber für Singles gibt, die aber meistens von Therapeuten oder Lebenslehrern geschrieben wurden, habe ich ein Buch geschrieben, das ich aus der Praxis geschrieben habe. Ich mache es jetzt 24 Jahre. Ich durfte Tausende von Singles so nahe kennenlernen und wollte einfach auch, dieses Buch habe ich für jeden geschrieben, für jede Frau, weil jeder kann für sich selbst die Dinge umsetzen. Und ich finde, wenn man sich Wissen angeeignet hat und Erfahrung hat, soll man das auch weitergeben,
ja,
an alle.
Ich fand das Buch sehr bodenständig und sehr, wie du gesagt hast, für jede Frau. Sehr besonders hat mir diese Trichtertheorie gefallen, weil das finde ich sehr passend. Obwohl ich bei den Männern finde, da gibt es gar keinen Trichter, weil Männer haben eigentlich immer relativ leicht. Es ist bei den Frauen, geht nach oben, ist nach oben offen und dann geht es immer enger zusammen.
Also vielleicht muss ich diese Trichtertheorie ein bisschen erklären. Also wenn die Frauen jung sind, nehmen wir mal an, also die Frau ist 20, der Mann ist auch 20 und ist Student und der hat noch kein Geld und der hat noch keine Karriere und nichts wirklich, dann hat die Frau die besseren Karten, weil wenn ich eine nette, hübsche 20-Jährige bin, dann kann ich mir entweder den Studenten gleich alt nehmen, ohne irgendwas, ohne Karriere, ohne Beruf, ohne Job. Oder ich kann mir nehmen den 30-Jährigen, der schon in einer Beginn ist, Karriere zu machen. Ich kann mir aber auch den 40-Jährigen nehmen, der schon Karriere gemacht hat. Also ich habe unendlich viele Möglichkeiten. Und der Mann hat nicht so viele Möglichkeiten. Der Trichter ist relativ eng.
Der könnte Toyboy werden.
Ja. Und wenn man dann weiter nach oben geht, ist natürlich so, dass der Mann mit Anfang 50 viel mehr Möglichkeiten hat. Der ist erfolgreich. Der kann sich dann nehmen, die 35-Jährige, den 38-Jährige. Sieht man ja an unseren Männern auch. Also 20 Jahre jünger war dann schon möglich. Und ja, und wir Frauen, für uns wird es immer schwieriger, weil wenn wir dann einmal 60 sind, wollen wir eigentlich auch keinen Mann, der 80 ist. Und unsere Zielgruppe wird einfach kleiner.
Ja, ja. Ich habe einen Satz wirklich besonders unterstrichen. Und zwar, was ich mir auch immer denke, dass die meiste Zeit die Frauen verschwenden, ist mit den vergebenen Männern. Weil das ist oft, vor allem wenn man mit einem erfolgreichen Mann liiert ist, ist das eigentlich ein Thema, das oft irgendwie so wie Satelliten um den Mann, Frauen herumdrehen, die auf ihn vielleicht warten. Und ich muss dann immer lachen, weil das beobachtet man fast überall. Und weil die Frauen werden dabei alt und warten noch immer. Und das ist so schade, dass man eigentlich als Frau nicht stolz genug hat zu sagen, okay, ich suche mir jemanden, der vielleicht nicht in dieser Gesellschaft sich bewegt, aber ein netter, ordentlicher Mensch ist und lasse den verheirateten Mann in Ruhe, beziehungsweise ja, respektiere ich, dass er sich für jemanden schon entschieden hat. Also hast du das auch irgendwie in deinem Arbeitsalltag, dass die Frauen kommen, die dann irgendwie verzweifelt lange gesucht haben und dann irgendwie mit jemandem als Dritt-, Zweitfrau liiert waren und dann irgendwann einmal geht's nicht mehr und dann kommen sie zu dir?
Also Männer reagieren, nehmen wir mal ein Beispiel, Ehepaar, vielleicht gleich alt, die trennen sich. Mhm. Also der Mann sagt sich dann, es waren ja viele gute Jahre und er hat es genossen, auch eine Frau an seiner Seite zu haben. Der lebt in einer ganz kurzen Phase, ich nenne das à la carte, da geht er in die Stadt und dann lernt er ganz viele Frauen kennen und das findet er super. Der stellt aber relativ bald fest, dass er wieder zurück in so eine gute Beziehung möchte. Und der handelt auch relativ schnell. Bei den Frauen ist es so, also die brauchen relativ lange nach der Trennung. Beim Mann ist egal, ob er verlassen hat oder verlassen wurde, der will wieder zurück in die Beziehung. Die Frau, wenn die verlassen wurde, dann ist die verletzt, dann macht die Wahrsagerin
Selbstfindungskurse,
genau, NLP-Ausbildung machen sogar manche. Und dann ziehen die das einfach, die Jahre verlieren sie. Also viele sagen sich dann, naja, jetzt muss ich Rücksicht auf die Kinder nehmen, ich warte nur, bis mein Kind maturiert hat. Wenn das Kind maturiert hat, sagen sie, naja, jetzt warte ich auch noch, ich muss ja das Studium auch noch abschließen. Mhm. Und dann verlierst du halt Jahre, die sind einfach weg.
Ah, tick, tack, tick, tack.
Genau, die Uhr rennt.
Die Uhr tickt, ja.
Und jetzt ist dann einfach die also es ist eh, wenn es beendet ist, ist es beendet. Und da muss ich möglichst schnell schauen. Natürlich braucht jeder eine Zeit für sich. Aber die Zeit müssen nicht 10 Jahre sein.
Ja.
Und da handeln die Männer einfach schneller wie die Frauen. Und natürlich, die Todsünde ist ja für jede Frau, ewig mit einem verheirateten Mann liiert zu sein. Das ist ganz, ganz schlimm aus meiner Sicht für die 30-Jährige, die 10 Jahre liiert war mit einem verheirateten Mann.
Ja, das meinte ich, ja.
Weil die verliert ja ihre, die nimmt sich dadurch die Chance auf eine Familie, weil er verspricht ja immer, er wird sich noch trennen. Und dann gibt es immer einen Grund, weil seine Kinder maturieren müssen. Dann stirbt die Schwiegermutter, dann hat seine Frau Depressionen. Und da gibt es 100 Ausreden, warum er sich gerade heuer nicht scheiden lassen kann. Und das erzählt er 10 Jahre. Und die Frauen glauben das. Wenn ein Mann sich im Jahr 1 nicht trennt oder im Jahr 2 nicht trennt, dann kannst du das aufgeben. Es wird immer einen Grund geben, auch in 20 Jahren, warum er sich nicht trennt. Und die Frauen verlieren die wichtigsten guten Jahre, gerade zwischen 30 und 40, verlieren die allerwichtigsten Jahre. Aber es sind da zwischen 40 und 50 tolle Jahre für eine Frau. Ich meine, nachher wird es nicht besser, wenn wir ehrlich sind. Und das ist vergeudete Zeit. Das ist verlorene Lebenszeit, außer ich sage, ich verehre diesen Mann so und das, ich weiß, dass er sich nie scheiden lassen wird. Ich bleibe lebenslänglich Geliebte. Und irgendwann wird sie dann gegen eine Junge ausgetauscht werden. Das ist das Wahrscheinlichste.
Ja. Ja, schade drum.
Ja.
Ich habe ein bisschen, auch so ein bisschen an die, wie die, du mit dem Männer-Thema umgehst im Buch, habe ich mir da groß geschrieben, rohes Ei. ich meinte, dass wir diese Männer, die wir suchen oder die wir heiraten möchten oder so, ganz, ganz dezent anfassen müssen und ganz aufpassen müssen, weil der ist ja Hauptpreis und Männer brauchen das Gefühl, dass sie Jäger sind und wir müssen ihnen leicht machen. Also habe ich schon ein bisschen dieses Gefühl gehabt, hey, ja, die sind ja, die müssen auch was tun, die müssen auch was leisten. Also das nicht nur so ganz, dass die Frauen da immer irgendwie in dieser verlorenen Position ein bisschen, weil eben für uns die Zeit schneller rennt und da müssen wir uns sehr, sehr bemühen, dass wir den Mann schnappen und dass wir... Hast du das nicht so ein bisschen mit Augenzwinkern irgendwie geschrieben, dass man das so mit samten Handschuhen die Männer anfassen muss?
Also ich glaube, das haben wir Frauen in uns, dass es ein paar Dinge gibt, von denen wir wissen, dass das unser Leben mit den Männern erheblich erleichtert. Mhm. Also... Das macht unser eigenes Leben.
Ja.
Das macht unser eigenes Leben ja besser. Und natürlich muss irgendwann auch was zurückkommen. Aber in einer guten Beziehung kommt was zurück.
Aber es gibt
viele Kleinigkeiten, von denen wir Frauen intuitiv wissen, wenn wir das so machen, ist er happy. Und wenn es eine Einbahnstraße ist, dann merkt man es eh.
Mhm.
Aber das ist in einer guten Beziehung, wo es wirklich um Liebe geht. Und die Essenz einer guten Beziehung ist ja die gemeinsamen Werte, die gemeinsamen Visionen. Der Idealfall ist ja auch, dass man ein gutes Team bildet und sich weiterentwickelt als Team.
Mhm.
Und vielleicht ganz interessant noch, warum glaubst du, was der häufigste Trennungsgrund ist?
Der häufigste?
Was glaubst du?
Also ich glaube nicht, dass es Seitensprung ist.
Nein. Es ist...
Ignoranz, oder?
Also, es ist... mangelnde Wertschätzung
ja.
im Alltag und mangelnder Respekt im Alltag. Das ist der häufigste Trennungsgrund.
Ja.
Und das ist schon
Frauen
so eine
oder dass
beidseitig.
Die Frauen beidseitig? Ja.
Beidseitig. Mhm. Und du musst einfach in einer guten Ehe, musst du einfach schauen, dass diese Wertschätzung und dieser Respekt da ist. Und wenn der verloren geht, hat das ein Ablaufdatum, die Beziehung?
Auf jeden Fall. Also deshalb ist es mir auch wichtig, in dem Podcast mit den Frauen zu sprechen, die mit diesen erfolgreichen Männern liiert sind, weil sie, oft habe ich das Gefühl, nicht, dass sie nicht geschätzt oder wertgeschätzt werden, aber schon, dass ihnen ein bisschen an dieser Unterstützung bzw. Lob oder dass man einfach sie, ja, weil sie neben so einer starken Persönlichkeit existieren und das ist auch natürlich für den Beruf, bist du dann nicht mehr so sichtbar oder hast du jetzt nicht so diese Möglichkeiten, dich zu entfalten. Also ich finde schon, dass man als Frau oft ein bisschen vernachlässigt wird. Und ja, natürlich soll man sich gegenseitig respektieren und gegenseitig wertschätzen, aber mein Gefühl ist, dass die Frauen schon ein bisschen im Mangel sind, was das betrifft.
Also ich denke, es gibt solche und solche Beispiele. Das ist halt auch immer, wie man miteinander umgeht.
Mhm.
Aber es gibt genügend Frauen, die erfolgreich neben ihren Männern sind.
Ja.
Es gibt genügend Frauen, wo der Mann ein toller Unternehmer ist, die Frau ist Anwältin, Ärztin, was auch immer. Also das liegt schon auch an der Frau.
Mhm.
Und natürlich bin ich am Anfang, auch ich war am Anfang die Frau vom Kinauer. Aber das liegt an jedem selbst, dann die beste Version von sich selbst zu sein.
Mhm.
Da gehört dieses Thema Selbstoptimierung auch dazu. Und dann bin ich nicht immer hinter ihm.
Mhm.
Also ich bin halt als Person genauso eine starke Persönlichkeit und ich bin neben ihm. Und beide können nebeneinander bestehen. Das ist überhaupt kein Thema.
Ja. Ja, das auf jeden Fall. Ihr seid ja super Team. Du hast ja auch erwähnt, dass er dich ja unterstützt hat und ohne ihn wäre es. Es ist natürlich zeugt von seiner Stärke, dass er das irgendwie neben sich akzeptiert hat und unterstützt hat. Wäre vielleicht nicht jedermanns Sache.
Aber im Grunde, also wenn man einen erfolgreichen Mann kennenlernt, also wenn ich den 20-Jährigen kennenlerne und mich jung liere, dann weiß ich ja nicht, wird das dem was oder nicht.
Das
so.
Ist richtig, ja.
Also
weiß man
ja
20 Jahre später auch nicht.
Naja, also mit 50 bei einem Mann oder mit Mitte 40, da kann ich schon sehr gut abschätzen, aber am 40-Jährigen, wie der Weg ist.
Mhm.
Und damit kenne ich als Frau die Rahmenbedingungen vorher. Die
mhm.
hast du gekannt. Und die habe ich gekannt. Also wir haben genau gewusst, wie leben die, wie läuft es ab. Also es war jetzt keine Überraschung. Ich denke allgemein, dass Frauen, die solche Männer heiraten, ja vorher ein klares Bild von dem Mann haben. Der entwickelt sich ja nicht ganz anders. Der ist mit 50 nicht ganz anders wie mit 60. Also der hat ja ein Leben, das vorgegeben ist. Und ich denke, man muss schon auch sehr realistisch vorher sein.
Genau.
Und
sich man müsste vorher realistisch sein.
Und man muss sagen, okay, das sind die Vor- und die Nachteile, mit einem, wenn man gemeinsam lebt. Mhm. Und überwiegen für mich die Vorteile. Oder und muss ich zu viel in Kauf nehmen? Also es gibt ja ganz viele erfolgreiche Männer, die einen sind die, die so gerne in der Gesellschaft sind. Dann gibt es wahnsinnig viele Erfolge. Wir haben so viele Hidden Champions im Land, die kennt niemand.
Stimmt,
die
ja.
leben ein ganz anderes Leben. Also da muss man mal unterscheiden, von welchen Männern sprechen wir. Es gibt erfolgreiche, unterschiedliche.
Ja.
So,
richtig,
und die auch eine unterschiedliche Vision vom Leben haben. Aber die Männer, muss man sagen, die verheimlichen das ja nicht vorher, wie sie leben. Also ist es doch ganz einfach für mich, auch wenn ich jung bin, sehe ich, wie der lebt. Und dann kann ich sagen, das will ich oder das will ich nicht. Und das ist vielleicht, dass viele so eine Phase der Verliebtheit, das ist ja in der Anfangsphase eine Phase der Verliebtheit, die dauert ja bei den meisten, wenn es schnell geht, auch noch bis über die Eheschließung hinaus und bis die ersten Jahre. Und dann ist ja immer die Frage, ist das wirklich Liebe? Das sehe ich ja erst später.
Das ist nicht dieses und, Verliebtsein, dieses Hormon
jeden Tag
und,
kuscheln
und Schmetterlinge und so weiter, sondern
irgendwann
Alltag,
kommt das reale Leben und der Alltag. Und ich finde das eigentlich viel leichter für die Frauen, weil die sehen ja vorher schon, wie das Leben aussieht. Und wenn ich mit einem Mann, der in der Öffentlichkeit steht, ein öffentliches Amt bekleidet, ich weiß vorher, dass immer er im Mittelpunkt stehen wird. Ich werde nie im Mittelpunkt stehen. Das ist aber ganz klar, mit dem muss ich leben.
Ja, stimmt,
und das ist etwas, das ich vorher weiß. Und darum verstehe ich manchmal nicht, wieso man da manchmal sich dann wundern kann, dass es so ist.
Ja, aber da muss man realistisch sein. Und oft hat man nur durch die rosarote Brille und vielleicht wirklich schöne Momente. Man ist berauscht, man ist irgendwie total verzaubert. Und dann kommt die Realität und dann denkt man sich, okay.
Am Anfang ist man natürlich stolz. Und ich war auch stolz am Anfang, dass ich die Frau vom Kinauer bin. Und du bist auch sicher extrem stolz gewesen,
natürlich,
die Frau.
Ja. Da bin ich noch immer.
Man ist ja stolz. Aber das muss jeder. Ich glaube einfach, die Frage ist, wie positioniere ich mich? Ich müsste mich vorher, auch bevor ich eine lange Beziehung eingehe, schon sagen, okay, stimmen unsere Werte überein?
Ja.
Stimmen unsere Visionen? Haben wir Lebensziele? Arbeiten wir beide dann an der Verfolgung unserer Ziele? Oder hat jeder eigene Ziele? Und überschneiden sich die überhaupt? Also ich glaube, man müsste mehr Dinge hinterfragen und sich vielleicht manchmal auch nicht von so einer Scheinwelt einfach bezaubern zu lassen.
Ja, ich glaube überhaupt, dass durch diese Romantik am Anfang viele Dinge einfach nicht besprochen werden. Ja? Ich weiß, das ist ein bisschen, das entzaubert das Ganze, aber man müsste viel mehr eben sprechen über die gemeinsame Planung, über die Familienplanung. Nicht, dass dann irgendwie zwei Jahre später, oh, der will doch kein Kind. Und junge Frau an der Seite denkt sich mal, warum? Ja? Ich hätte mir das so schon vorgestellt. Oder zum Beispiel, man spricht auch nicht über Geld. Weil, ja, das ist so blöd, ja, wie kann ich jetzt, er will jetzt einen Ehevertrag und ich, das ist irgendwie, was soll ich da jetzt sagen? Und man nimmt dann alles an oder man macht keinen. Und das ist, ich finde, dass diese Dinge gehören geregelt. Immer, bevor man wirklich eine Ehe eingeht.
Aber das sind auch die Dinge, die bei mir genau passieren. Bei mir wird im Vorhinein, werden die Dinge, ich weiß von jedem, was er will und was er nicht will. Ich kenne die Lebensvisionen, ich weiß einfach alles. Und das ist ein großer Pluspunkt, wenn zwei sich kennenlernen. Und es ist im Vorfeld schon einmal klar, dass das übereinstimmt. Und genau die Dinge, wie du sagst, also der eine ist ein Erbsenzähler und der nächste ist ein Verschwender.
Ja.
Der eine ist Familienmensch, der andere nicht. Also das sind schon, das sind essentielle Themen für eine Beziehung. Und so groß kann der Zauber eigentlich fast nicht sein, dass man nicht vorher klärt, ja, was wollen wir im Leben?
Ja, aber man ist vielleicht, weil da möchte ich dann zu dem anderen Buch, der in einem großen Kontrast zu deinem steht, kurz sprechen. Weil man eben oft ja, sich das so ein bisschen auf den Weg macht, jemanden kennenzulernen oder man nimmt sich vor, jetzt werde ich mich da in die Gesellschaft begeben, auf die Suche nach einem Mann und man scheut nicht die Mühe und Kosten, um aus sich irgendjemanden zu machen, damit man diesen Mann schnappt. Aber ich finde, das ist eigentlich ein Betrug, weil man kann sich jetzt nicht so sehr verstecken und nicht so sehr selbst optimieren, um das dann später aufrechtzuerhalten. Natürlich, wenn das irgendwie eine natürliche Entwicklung ist, dass man sich ein bisschen modischer kleidet und ein bisschen zur Kosmetik geht und ein bisschen auf sich schaut, das ist okay. Aber wenn man versucht, aus einem ganz bodenständigen, grünalternativen Person jetzt auf einmal eine Society Lady zu machen, ich finde beides in Ordnung, aber es wird auf Dauer nicht funktionieren.
Aber um das geht es ja gar nicht. Es geht eigentlich darum, also bei diesem Thema Selbstoptimierung geht es ja darum, wie kann ich die beste Version von mir selbst sein? Und da geht es um ganz andere Dinge. Da geht es jetzt natürlich, also dass jemand, das ist auch unsere Pflicht, dass jemand schaut, dass er gepflegt ist und dass er sich gut kleidet. Das ist die Basis. Aber da geht es um Weiterbildung, da geht es um ganz andere Dinge. Was kann ich tun, um mich zu optimieren? Und es kann sein, dass man sagt, also ich spreche keine Sprache perfekt. Es kann sein, dass ich sage, also ich habe dort und ich hab Mankos bei der kulturellen Bildung. Ich muss mich weiterentwickeln bei dem Thema Wirtschaft. Also Politik, also es geht ja um ganz, ganz viel. Und wenn, da muss ich selber mal sagen, wo bin ich fit, bei welchen Themen bin ich auch fit und wo habe ich ein Manko?
Ja.
Also, und ich glaube, desto höher du selber im Bildungsniveau bist, willst du dann immer noch weiter. Ich mache jetzt ein ganz banales Beispiel. Also ich glaube, ich habe ganz gute Tischmanieren von zu Hause gelernt, aber ich habe jetzt aus Interesse ein Seminar gemacht, ein Einzelcoaching habe ich gemacht für Table Manners und Hosting. Und habe mir so die Etikette nochmal erklären lassen. Und die hat mir auch gesagt, dass eigentlich die Menschen zu ihr kommen, die schon ganz viel wissen und können.
Mhm.
Und die ganz schlechte Tischmanieren haben, die sagen, das brauche ich nicht.
Dann fällt es vielleicht nicht auf.
Genau. Mhm. Also das ist immer so, dass du sagst, ja, wo kann ich mich noch optimieren? Und das heißt nicht nur im optischen Bereich, sondern es gibt viele Bereiche, wenn man sich überlegt, wo man sagt, ja, da kann ich was tun. Und Männer schätzen extrem Frauen, die intelligent sind, die eine gute Allgemeinbildung haben. Und das sagen mir oft Männer, also Frau Kinner, ich brauche einfach eine Frau, wenn ich beim Dinner sitze, ich kann keine Frau brauchen, die eine blöde Meldung an so einem Abend lässt. Und das ist, wenn jetzt jemand am Tisch dann sagt, also auf meiner Wunschliste ist die AIDA in Verona und dann sagt deine Begleitung da drauf, oh, ich wollte immer schon mal auf das AIDA-Schiff.
Also,
ich wollte immer schon mal auf Schiff, oder? Das siehst du einfach und das ist für Männer unfassbar peinlich. Das
extrem,
geht für so erfolgreiche Männer nicht. Und darum brauchen die Frauen auf Augenhöhe.
Genau. Es gibt ein Buch, das wurde, glaube ich, vor 10 Jahren herausgegeben. Das habe ich mir, neugierig wie ich bin, gekauft. Und es heißt Hello, Mr. Rich. Und das hat eine Frau von, ich glaube, der ist mittlerweile verstorben, von einem Schweizer Millionär geschrieben. Und ich finde dieses Buch, ich hoffe, dass dieses Buch ironisch gemeint ist, beziehungsweise keiner befolgt den Ratschlägen, weil ich auch empfinde, dass es eine Beleidigung für jeden Mann ist. Weil Frauen, die sich nach diesem Buch dann einen Mann suchen, ich weiß nicht, ob das funktionieren kann. Also es gibt ein paar Zitaten zum Beispiel. Also sie möchte, dass man enge Kleidung trägt, dass man ja die Bewegungsfreiheit nicht hat. Dann sagt sie, Feministen sind Masochistinnen. Dann bezeichnet die Frauen wie ein dummes Schaf, wenn man den Trends nach, da darf man nicht wie ein dummes Schaf sein oder willenlose Matratze oder willenlosen Pudding. Also da kommen dauernd solche Bezeichnungen. Und ja, und zum Beispiel, apropos Tischmanieren und Gesprächen, dass Frau sollte immer erotische Stimme anwenden, weil egal jetzt, welcher Blödsinn man sagt. Also das ist wirklich, ich weiß eigentlich nicht, ob man dabei lachen soll oder weinen oder sich ärgern. Ja, also das auch, nie ungepflegt aus dem Haus und immer sich in den irgendwo einschummeln in irgendwelche Partys. Ich finde aber, dass was nicht dorthin gehört, gehört nicht dorthin. Also das heißt, wenn du dich da irgendwo reinschummelst und gar keine Basis hast, so eine Partnerschaft, es ist teilweise wirklich sehr anstrengend, so eine Partnerschaft. Und man muss, es genügt nicht, dass man sich ein enges Kleid anzieht und vielleicht, optisch gut ausschaut. Man muss es ja auch dann leben.
Also vielleicht hat das kommt immer darauf an, was der Mann sucht. Und wenn dieser Schweizer jetzt das einzige Kriterium hatte, jung und hübsch, und sie das einzige Kriterium hatte, Geld, dann offensichtlich hat das für beide so gepasst.
Mhm. Nur das naja, ist nicht aber als ein Ratgeber es ja, herauszugeben,
No-Go.
Auf einer Seite habe ich 9-mal das Wort Geld gezählt.
Ja.
Und dass sie auf Luxus steht und dass man sich die Seitensprünge mit Diamanten ausbezahlen lässt und so weiter. Okay, das ist Geschmackssache, ja.
Das ist eine sehr spezielle Beziehung, würde ich sagen, ja, die nicht alltäglich ist. Offensichtlich von den beiden jeder nur einen Wunsch hat, die Jugend und auf der anderen Seite Geld. Wenn sowas funktioniert, ansonsten ist es ja indiskutabel.
Ja,
also, muss man
absolut,
wirklich sagen.
Absolut.
Und wenn du heute als Frau eines erfolgreichen Mannes nicht mit Bildung und Kultiviertheit, Ausstrahlung, Charme und Persönlichkeit überzeugst, wirst du in der Gesellschaft auch nicht so leicht akzeptiert werden, sondern du musst einfach selbst eine spannende Person sein. Du musst auch die Menschen ein bisschen für dich gewinnen können und dann kannst du immer neben einem erfolgreichen Mann auf Augenhöhe existieren.
Auf jeden Fall. Also ich finde vor allem, wenn man zum Beispiel als junge Frau, das spreche ich ein bisschen aus der Erfahrung, als jüngere Zweitfrau in der Gesellschaft, dann natürlich schauen alle auf dich. Ja? Also da gibt es Kommentare, gibt es Blicke und so weiter. Und dann liegt es an dir, ob du jetzt mit den Menschen umgehen kannst, ob du sprechen kannst. Und also meine Erfahrung war durchaus positiv. Am Anfang vielleicht die ein bisschen schief geschaut haben, naja, Polin und so und das viel jünger. Aber dann, wenn du ins Gespräch kommst und nimmst du dich jetzt vielleicht nicht zu wichtig und nicht zu ernst. Aber ich glaube, dazu gehört wirklich eine Charakterstärke. Also, dass man auch charakterlich gefestigt ist. Es ist sicherlich für eine 30-Jährige, 35-Jährige leichter als eine 20-Jährige, weil
ja,
da ist man schon ja, ein bisschen selbstbewusster.
Ja.
Und ja.
Da strahlst du ja auch aus, das
ja,
Selbstbewusstsein.
Genau.
Und
genau.
Und du brauchst auch schon die Rückendeckung von deinem Mann. Also wie dein Mann mit dir umgeht, auch in der Gesellschaft, das sehen dann die anderen auch. Und dann kriegst du auch den Respekt von den anderen.
Selbstverständlich, ja. Ja, aber dann, das muss man sich irgendwie auch erarbeiten. Ja. Und das kann man kann es nicht erschummeln. Du kannst
Nein.
es nicht irgendjemandem was vormachen, weder in der Beziehung noch in der Öffentlichkeit, dass du da irgendwie was vorspielst, weil das spürt man und das merkt man. Also was mir auch noch sehr gut gefallen hat in deinem Buch, war, dass man ein bisschen, wenn man einen Partner sucht, dass man ein bisschen über den Tellerrand schauen sollte. Das war auch mein Fall, weil ich früher mich in ganz anderen Kreisen bewegt habe und ganz andere Menschen kennengelernt habe und irgendwann einmal war ich dann schon so müde und von diesen Beziehungen, die nicht funktioniert haben, dass ich gesagt habe, ich lasse mich auf irgendwas ganz anderes ein. Und das hat dann dazu geführt, dass ich meinen Mann kennengelernt habe. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir oft einfach offener sein sollten als Frauen.
Ja, offen in vielen Bereichen. Also ich muss immer schauen, wo sind denn so meine Interessen, meine Leidenschaften. Und wenn ich mich dort bewege, ist die Chance größer, jemanden kennenzulernen.
Ja. Und was sagst du zum Altersunterschied? Haben diese Beziehungen Chance oder sagst du eher weniger?
Die haben natürlich eine Chance, weil es geht ja wieder um das, dass die Werte und die Visionen stimmen. Aber natürlich ist es, wenn man jünger ist, leichter. Ein Thema wird es dann einmal, wenn jemand in Pension geht. Wenn jetzt zum Beispiel die Frau 45 ist, der Mann 65 ist und der muss in Pension gehen, dann ist das einmal eine Challenge. Wir zwei haben das Glück, dass wir mit Unternehmern verheiratet sind.
Die sind nie in Pension.
Die sind nie in Pension, genau. Und das halte ich auch für einen ganz großen Vorteil.
Mhm.
Männer, also die guten Männer sind für mich die, die lange arbeiten dürfen, können.
Wenig zu Hause sind.
Ja, also die haben einfach
Nein,
auch, die nehmen am Leben
ja.
anders teil.
Mhm.
Und man sieht das ja manchmal gibt es einen Golden Handshake für jemanden Mann, der ist 60. Ja, und die meisten können dann nicht mehr viel mit dem Leben anfangen, außer Golf spielen. Und vielleicht haben sie noch ein zweites Hobby. Aber der Horizont wird einfach eingeschränkter und der wird weniger breit. Und dann ist es schwierig. Ich glaube, wenn man das Glück hat, wie wir, dass wir Männer haben, die wirklich lange arbeiten, voll im Leben stehen, das sind einfach lange gute Männer. Ansonsten glaube ich schon, wenn die Frau Mitte 40 ist und er ist Mitte 60, glaube ich, dass das schwierig ist. Mhm. Und man muss sich schon auch dann neu erfinden. Das ist ja noch einmal ein völlig
als Paar
neu erfinden. Mhm. Weil ich muss mir ein neues Leben gestalten, weil er ist nicht mehr, also wenn er vorher viel unterwegs war oder viel beruflich, wenn er eine 60-Stunden-Woche gehabt hat und der ist vor allem jeden Tag daheim und geht nur am Golfplatz, das ist ja schrecklich. Und dann ist, glaube ich, ist es wirklich Liebe? Ist die Beziehung wirklich so gut, dass die es zu zweit schaffen, sich noch einmal neu zu erfinden? Das ist dann die Herausforderung.
Ja, das ist wirklich eine Herausforderung. Aber das bleibt jedem überlassen. Und wenn man sich, glaube ich, wenn man durch viele Tiefen und Höhen gemeinsam gegangen ist, dann schafft man meistens auch diese Hürde. Aber natürlich, jemand, der schon sein ganzes Leben gearbeitet und auf einmal diesen Einschnitt hat, das ist wirklich für beide sehr ein großer, großer Schritt.
Ja, weil vor allem die Frau dann noch 20 Jahre arbeiten. Ja. 20 Jahre arbeiten muss vielleicht, also je nachdem, in welcher finanziellen Background es gibt. Aber es ist ja auch nicht immer so, der Mann kann ja ganz eine gute Position gehabt haben, aber trotzdem muss die Frau auch noch arbeiten, die will auch Pension vielleicht haben. Und wir reden jetzt nicht nur von denen, die so vermögend sind, dass es wurscht ist, weil sie ihre Zinsen nicht ausgeben können. Aber das ist schon nicht einfach.
Ja, und meine letzte Frage. Spürst du mit deiner Agentur Internet, die ganzen Parships, Plattformen und Tinder und die ganze Internet Partnersuche, spürst du das, seitdem es gibt?
Nein. Ich habe es nie gespürt, weil das eine völlig andere Zielgruppe ist. Und meine Klienten, die große Unternehmer sind, Menschen, die man in der Öffentlichkeit kennt, für die ist es keine Option, sich auf eine Online-Plattform zu stellen. Das ist ein No-Go für meine Klienten. Aber natürlich gibt es eine Berechtigung für Online, es gibt eine Zielgruppe für Online.
Sonst hätte es nicht gegeben, ja.
Ja, genau. Wenngleich jetzt im Moment die Börsen anscheinend diese Online-Plattformen rückläufig sind, wie man immer wieder liest. Aber es gibt viele junge Menschen, für die ist das wunderbar. Das ist super, dass das gibt. Für erfolgreiche, vermögende Menschen ist es keine Option.
Also ich habe gestern einen Artikel gelesen, dass die jüngere Generation immer weniger Frauen möchten sich binden, weil sie genervt von den Männern sind, weil die Frauen immer gebildeter werden und immer erfolgreicher und die Männer irgendwie sind, es war natürlich so allgemein geschrieben, schauen wir mal, wie die Zukunft wird.
Nein, es ist eher deshalb schwierig, weil natürlich es gibt mehr weibliche Bachelor-Absolventen wie männliche.
Genau.
Und jetzt gibt es halt immer mehr erfolgreiche Frauen und jetzt gibt es nicht mehr genug adäquate Männer dazu. Und jetzt ist die Frage dann, wie können wir Frauen ausweichen? Und da müssen wir halt sagen, nicht immer muss derselbe Bildungsweg da sein. Manche gibt da Menschen, die einen anderen Werdegang haben und trotzdem auch erfolgreich sind in dem, was sie machen. Das kann jetzt auch der Gastronom, der Winzer, der Hotelier, was auch immer sein. Es muss jetzt nicht der sein, der fünf Sprachen spricht und drei Studien abgeschlossen hat.
Natürlich, ja. Das heißt noch alles nicht. Also ich hoffe, es wird dich noch lange geben. Viel Erfolg.
Danke,
und vielen Dank für das nette Gespräch.
Danke, dass ich bei dir sein durfte. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Danke. Wir sind am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir auf Social Media und abonniert meinen Kanal.